Ja, guten Morgen. Ist immer schön, wenn die Ansprüche nicht allzu hoch geschraubt werden, gell? So schafft man es, den Prediger und auch den Referenten nicht unter Druck zu setzen. Danke, Michael. Ich muss sagen, du hast mir das gestern oder vorgestern Abend, hat er mir das bereits geschickt, diese Gegenstände, oder geschrieben, was er für Gegenstände mitbringt, um in die Predigt einzuführen, und habe gedacht, keine Ahnung, was er damit will. Irgendwie haben wir ein völlig unterschiedliches Verständnis möglicherweise vom Buch Daniel. War selber gespannt. Wenn ich gewusst hätte auch noch, dass 3 von 4 Gegenständen gelb sind und auch da noch angefangen hätte, darüber nachzudenken, wäre schief gegangen. Wie dem auch sei, ja, ich habe vor, heute diese Predigtreihe über das Daniel-Buch, die jetzt seit gut 2 Jahren so sich langsam durchgezogen hat, fertig zu machen, zu Ende zu bringen. Ich ende, Michael hat es auch gesagt, mit Daniel 9, Daniel 10 bis 12 werde ich am Schluss 3, 4 kurze Absätze oder Sätze noch dazu sagen. Heute geht es um Daniel 9. Anders als bei Daniel 8, wo ich das letzte Mal drüber gepredigt habe, und bei Daniel 7 muss es heute ohne eine Einführung in die griechische Geschichte gehen. Ist, glaube ich, da nicht ganz so notwendig. Ich muss euch da enttäuschen. Ich blicke in erleichterte Gesichter. Gut, dann ist das schon mal was. Ja, aber ich habe euch das letzte Mal ja vertröstet. Ich dachte eigentlich, dass ich das letzte Mal schon so weit komme, dass es um Weihnachten gehen wird oder um das, was wir so an Weihnachten tun. Hat das letzte Mal nicht funktioniert, dieses Mal ist Weihnachten dran, oder genau genommen unsere Vorstellung von Weihnachten. Heute ist es soweit, wird Thema der Predigt sein, aber es wird wie immer, und das ist eigentlich das Hauptthema, muss meines Erachtens das Hauptthema jeder Predigt sein, um Gottes Liebe zu dir und zu mir gehen. Und es geht, und das ist auch eigentlich offensichtlich, wenn man Daniel 9 liest, gegen Ende, es geht um Gottes Plan für sein Volk. Ja, deswegen, ich kann, und auch da, wenn du es fragst, werden wir hinterher alles verstehen? Nein, so viel kann ich es sagen, werdet ihr nicht, weil ich es auch nicht alles verstehe. Ich kann nur ein paar Schlaglichter drauf werfen. Und weil auch Ausleger viele Dinge nicht endgültig verstehen, sich nicht einig sind. Ich kann nur ein paar Schlaglichter drauf werfen und wie immer will Predigt natürlich auch dazu herausfordern, selber das Wort zu lesen, im Wort zu forschen, sich damit zu beschäftigen und unseren großen Gott im Wort zu erkennen. Ich lese, wenn ich vorlese, nach der Luther-Übersetzung 2017, und ich lade euch auch ein, wie Michael schon, in euren Bibeln mitzulesen. Es geht los mit den ersten beiden Versen. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort an den Propheten Jeremia ergangen, 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. So beginnt dieses Kapitel. Und als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich mir gesagt, bereits in diesen Eingangsformulierungen werden 2 ganz wichtige Aussagen gemacht über das Wort Gottes. Die erste Aussage: Gottes Wort spricht in die Wirklichkeit hinein. Damals in Daniels Wirklichkeit, heute in unsere Wirklichkeit. Dieses Kapitel beginnt nicht wie so ein Märchen mit "Es war einmal" oder "ist irgendwann geschehen" oder "wird irgendwann sein", sondern es lässt sich eben verorten. Es nimmt Bezug auf Geschehnisse, die tatsächlich geschehen sind, und es lässt sich verorten und überprüfen. Was war geschehen? Daniel war, seit wir ihn verfolgt haben, so seit dem ersten Kapitel, alt geworden. Die Ausleger gehen davon aus, dass er in der Zeit, von der hier berichtet wird, in der dieses Kapitel geschrieben wurde, rund 83 Jahre alt war. Dieser Darius, von dem da die Rede ist, da handelt es sich wahrscheinlich um den Darius, der ihn im Kapitel 6 in die Löwengrube hatte werfen lassen. Warum braucht er in 9 wieder auf? In 7 war was anderes, ganz einfach. Die Daniel-Kapitel, die sind nicht streng chronologisch angeordnet. Wir hatten es schon mal erkannt. Die Daniel-Kapitel sind eigentlich in 2 Gruppen. Die Geschichte Daniels, der Ablauf, was ihm geschehen ist. Und dann die Gesichte Daniels als 2. Teil. Die Schauen, die er machen durfte, wo Gott ihm Einblick in die Zukunft in seinem Plan gegeben hat. Also nicht streng chronologisch. Und deswegen ist eben am Beginn dieses Kapitels eine Angabe, wann das stattgefunden hat, damit man es bestimmen kann. Und das Wort macht uns damit aber noch mehr klar. Es zeigt damit, dass es in der wirklichen Geschichte, wie wir sie auch in Schulbüchern nachlesen können, abgelaufen ist. Es ist nicht zeitlos wie ein Märchen oder eine fiktive Erzählung. Es gibt eben diesen überprüfbaren Bezug zur politischen Geschichte und lässt sich damit prüfen. Gottes Wort muss Prüfung nicht scheuen, denn es ist wahr und es ist verlässlich und darauf lässt sich bauen. Und deswegen bietet sich an dieser Stelle auch so ein kleiner Rückblick an ins Danielbuch zurück. Daniel war, ihr erinnert euch, als ungefähr 15-Jähriger nach der Eroberung Jerusalems, so ungefähr im Jahr 605 vor Christus, sagt man, hat es stattgefunden, nach Babel entführt worden. Als einer von mehreren, vielen Jugendlichen aus der jüdischen Herrscherschicht, der Oberschicht. In Babel sollte er umerzogen werden. Er widerstand aber den Versuchen, ihn von seinem Gott zu entfremden. Er und seine Leidensgenossen, die blieben ihrem Gott treu und sie blieben ihrer Erziehung treu, zum Beispiel, indem sie ablehnten, am Tisch Nebukadnezars zu essen, Götzenopferfleisch zu sich zu nehmen. Und trotzdem machten sie, trotz Anfeindungen, die die Folge davon waren, Karriere. Sie dienten dem babylonischen Staat. Dabei gerieten sie in Verfolgung. Freunde von Daniel wurden zu Tode verurteilt, erlebten aber dann die schützende Hand Gottes in Jesus in seiner Gestalt, bevor er ins Fleisch kam. Daniel erlebte, wie der mächtigste Mann der damaligen Welt, Nebukadnezar, von Gott gebeugt wurde und sich schließlich zu diesem Gott Israels bekannte, sich zu ihm bekehrte und vor ihm beugte. Und danach erlebte er, wie Gott den Reichen der Welt ein Ende setzt und eben das babylonische Weltreich abgelöst wurde vom medopersischen Weltreich. Wie Belshazzar, der für seinen Vater stellvertretend in Babylon regierte, von eben diesem Darius getötet wurde. Darius, noch einmal, der hier erwähnt wird, Darius handelt es sich um einen recht häufigen Namen damals im medopersischen Bereich. In den Geschichtsbüchern findet man den wahrscheinlich mit einem anderen Beinamen, Gubara heißt er, der damalige Befehlshaber der persischen Armee. Wie gesagt, er hatte Babylon eingenommen und wurde dann von Kyros, dem persischen Großkönig, zum Statthalter in Babylon ernannt. Und er war es auch, der diesem gotteslästerlichen Treiben des Belshazzar, von dem wir im Kapitel 5 lesen können, diesem Mahl, Gastmahl, dieser Orgie des Belshazzar, der diesem Treiben ein Ende gesetzt hat und Belshazzar tötete. Kyros, sein Herr übrigens, der Großkönig, wird auch im Wort ernannt und benannt. Und zwar in Jesaja 45 wird er als der Gesalbte Gottes bezeichnet. Übrigens deswegen interessant, weil Jesaja weit vorher geschrieben wurde. Er wurde nicht als Gesalbter bezeichnet, weil er besonders gottesfürchtig gewesen wäre oder weil er ein Diener Jahwes gewesen wäre, sondern einfach, weil er als Werkzeug diente in der Hand des Allerhöchsten. Gott hat ihn gebraucht als Werkzeug. Gottes Wort spricht also in die Wirklichkeit hinein, ist nicht irgendwo im luftleeren Raum. Es spricht in die Wirklichkeit Daniels damals hinein und hier in das Erleben Daniels. Die zweite Aussage: Gottes Wort ist konkret. Daniel tut etwas sehr Löbliches, etwas Vorbildhaftes. Er forscht im Wort. Er beschäftigt sich hier mit dem Wort des Jeremia in dem Fall. und erkennt, dieses Wort bietet Anhalt. Ganz offenbar ist es so, dass das Wort des Herrn, wie es in der damaligen Bibel oder in den damals schon vorhandenen Texten der Bibel vorhanden war, für Daniel ein Thema gewesen. Und er wusste sehr genau, wem er vertrauen kann und wem er nicht vertrauen kann. Er verließ sich deswegen beispielsweise nicht auf menschliche Weisheit, die in Babylon, in der damaligen Gesellschaft, durchaus geschätzt war. Wir wissen von den Babyloniern, dass sie Bücher oder Schriftrollen hatten. Wir wissen, dass sie sehr ernsthaft Forschung betrieben. Wir wissen auch, dass sie diese Schriftrollen oder Bücher aufbewahrten in Bibliotheken und so anderen zugänglich machten, so in der Lage waren, Wissen über lange Zeit weiterzugeben. Daniel wusste, worauf er vertrauen kann. Nicht auf menschliche Weisheit, menschliches Forschen, sondern auf das Wort Gottes. Er verließ sich auf das Wort Gottes und verstand, was darin für ihn und für seine Situation verborgen war, was darin ausgesagt wurde. Und, liebe Gemeinde, für mich ist das auch ein ganz klarer Hinweis, wie wir, wie ich, das Wort Gottes nutzen und verstehen und anwenden darf. Nicht als Metapher, als bildhafte Geschichte, die so geschehen sein mag oder nicht, sondern Gott hat uns konkret angesprochen durch das Wort. Konkret belastbar. Gott sagt uns darin, was notwendig ist, und er gibt zur rechten Zeit auch dann das dafür notwendige Verständnis, wie hier. Gottes Wort ist so konkret, weil es Grundlage für unser Handeln sein kann und auch sein will. Was tat Daniel? Und jetzt möchte ich die Verse 3 bis 8 lesen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Daniel betet. Und das war für mich so ein bisschen überraschend, als ich mich damit beschäftigt habe. In diesem Teil, die Gesichte Daniels, steht ganz prominent und ganz wichtig und ganz umfangreich ein Einblick in das Gebetsleben Daniels. Nun, das Danielbuch lehrt uns auch an anderer Stelle. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, dass Daniel das Gebet wichtig war. Wie gesagt, Daniel und seine Freunde widerstanden der Aufforderung, das Standbild, das Nebukadnezar aufstellen hatte lassen, anzubeten. Sie widerstanden dem, weil sie gesagt haben, wir beten nicht irgendjemanden an, irgendein von Menschenhand gemachtes Götzenbild. Wir beten unseren Gott an und sonst niemand. Sie weigerten sich und sie erhielten die Todesstrafe. Man versuchte, sie zu Tode zu bringen. Und auch nach dem Herrschaftswechsel hin zu den Persern blieb Daniel dabei. Er verweigerte das Verbot, oder er missachtete das Verbot, von jemand anderem etwas zu bitten als vom König, und blieb bei der Anbetung Gottes. Er war bereit, auch dafür in den Tod zu gehen, diesen Tod in der Löwengrube auf sich zu nehmen. Daniel ließ sich das Gebet, die Anbetung seines Gottes, unseres Gottes, etwas kosten. Ich selber stelle mir da immer wieder die Frage, was lässt du dir denn selbst die Anbetung Gottes kosten? Wozu wäre ich bereit, was wäre ich bereit auf mich zu nehmen, um am Gebet zu bleiben, an der Anbetung zu bleiben? Was wäre meine Schmerzgrenze, die mich dann vielleicht einknicken lassen würde und mich untreu werden lassen würde. Ich beantworte euch die Frage nicht, weil ich sie selber nicht beantworten kann, aber ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle immer wieder stellen müssen. Aber letzten Endes geht es darum gar nicht so sehr. Dieses Gebet Daniels, das hier aufgeschrieben ist, zeigt noch etwas anderes. Es zeigt die Gebetshaltung, die Daniel hatte. Es zeigt, wie Daniel vor seinen Gott kam, in Demut und in Bußfertigkeit. Er kehrt sich zu Gott, können wir hier lesen. Das heißt, er wendet sich ganz und gar Gott zu. Er konzentriert sich auf Gott. Er konzentriert sich auf den, den er anbeten will. Und er tut dies in einer ganz bestimmten Haltung. Es geht nicht um die Körperhaltung, es geht um die innere Haltung. Er ist sich seiner Position eben bewusst. Daniel bekennt in diesem Gebet auch, was falsch läuft in seinem Volk. Er gibt freimütig zu, dass die Sünde Platz hat im Volk Israel, und er bekennt, dass das Wort Gottes eben gering geachtet und nicht befolgt wurde. Wie ist das in meinem Gebet? Bin ich in der Lage, meine Position selbst zu erkennen? Bin ich in der Lage, die Sünde, die ich, wenn ich sie dann erkenne, so zu bekennen, so freimütig einzuräumen, wie Daniel das tat? Auch das ist so ein bisschen eine Frage, die man sich stellen mag. Und dann zeigt Daniel, wie er Gott sieht. Er zeigt uns sein Gottesbild. Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott. Das ist Gottesfurcht, liebe Gemeinde. Das ist wahre Gottesfurcht. Er erkennt Gott als den, der er ist, allewig, allmächtig. Wisst ihr, heute ist immer wieder die Rede vom lieben Gott. Hört man immer wieder, der liebe Gott tut dies, der liebe Gott tut jenes, der liebe Gott macht jenes. Und bei diesem Bild oder bei diesem Begriff vom lieben Gott, da entsteht in mir immer so ein wenig das Bild des alten, weißbärtigen Onkels, der irgendwo auf einer Wolke sitzt und seinen Geschöpfen zusieht. Der bereit ist, über alles hinwegzusehen und mit seiner etwas diffusen Liebe alles, was getan wird oder was versäumt wird zu tun, zuzukleistern. Dieser Gott entspricht aber nicht dem Gott, wie er sich uns in der Bibel vorstellt, wie er uns auch hier im Wort vorgestellt wird. So ist Gott nicht. Den lieben Gott gibt es so nicht. Es gibt den liebenden Gott. Aber das ist etwas völlig anderes. Daniel erkennt Gott als den, der er ist. Und Gott ist allmächtig, er ist allewig und er ist gerecht. Allmacht, liebe Gemeinde, bedeutet, dass Gott eben damals wie heute die Fäden in der Hand hält. Dass eben nichts geschieht, was unser Gott, unser himmlischer Vater, wie wir ihn jetzt nennen dürfen, nicht zulässt oder was er selbst schickt. Selbst im Tod, beziehungsweise kurz vor dem Tod seines Sohnes, als Jesu verhaftet wurde im Garten Gethsemane, selbst da wird dies noch einmal vollständig deutlich. Jesus wird eben nicht verhaftet von der angerückten Tempelpolizei und von dieser Kohorte römischer Soldaten, sondern er lässt sich verhaften. Unmittelbar vor dieser Verhaftung oder bei dieser Verhaftung macht er das den Männern auch noch einmal ganz deutlich, denn er zeigte mit den Worten, ich bin sein wahres Wesen, und fegte diese geradezu zu Boden. Gott ist allewig, das heißt, er ist nicht an Raum und an Zeit gebunden, er ist eben kein Mensch, sondern er steht weit über den Dingen. Und nur so ist es auch möglich, liebe Gemeinde, dass das Opfer Jesu für meine Sünden wirksam ist. Ein menschliches Opfer, welches eben zu einem bestimmten Zeitpunkt mal stattfand, ist dazu nicht in der Lage. Nur das Opfer des allewigen Gottes, des Sohnes des allewigen Gottes. Und Gott ist gerecht. Gerecht zeigt, dass er eben seinen Maßstäben entspricht. Und zwar einfach deswegen, weil er derjenige ist, der die Maßstäbe setzt, der festsetzt, wie die Dinge zu sein haben und wie nicht. Ich denke, dass wir dieses Merkmal der Gerechtigkeit ein bisschen falsch verstehen. Ich denke, das hat mit unserer Alltagssprache zu tun. In unserer Alltagssprache wird Gerechtigkeit oder wenn etwas gerecht ist, anders verwendet, als das meines Erachtens vor diesem Hintergrund richtig wäre. Wir verstehen letzten Endes unter Gerechtigkeit, dass etwas fair oder etwas angemessen ist, dass irgendein Umstand, eine Tatsache angemessen, ordnungsgemäß beurteilt wird. Ich denke aber, dass es bei dieser Gerechtigkeit Gottes, von der die Rede ist, um etwas ganz anderes geht. Es geht eben darum, seinen Maßstäben zu entsprechen, so zu sein, wie Gott das in seiner Ordnung, in seiner Schöpfungsordnung eingerichtet hat. Und wo dies nicht der Fall ist, da wird zurecht gebracht, da bringt Gott zurecht, da geschieht Gericht. Und für uns, und das ist das, was wir als Christen jeden Tag genießen dürfen, wo wir als Christen jeden Tag davon leben dürfen, wo wir unser Leben darauf gründen können. Für uns geschah dieses Gericht auf Golgatha eben, als es an unserem Herrn Jesus stellvertretend vollzogen wurde. Und dieses Angebot, eben nicht selbst ins Gericht zu kommen, sondern an diesem stellvertretenden Opfer teilzuhaben, das ist der Ausdruck der Liebe. Deswegen ist Gott nicht der liebe Gott, aber der liebende Gott. Und dieser Gott der Bibel ist eben weit weg von diesem, verzeiht mir den Ausdruck, Tatterkreis, den ich manches Mal in meiner Vorstellung habe. Und Daniel betet zu Beginn seines Gebetes erstmal an. Wahre Anbetung. Wenn ich bete, liebe Gemeinde, dann hört sich das manchmal an wie die Verlesung eines Wunschzettels oder eines Bestellzettels, einer Bestellliste. Herr, schenke dies, Vater, gib jenes, Jesus, denke an das Nächste. Das ist aber keine angemessene Form, sich zu Gott zu nahen. Wohlgemerkt, wir dürfen und wir sollen unsere Wünsche Gott äußern. Aber Anbetung, die notwendig ist, ist etwas anderes. Ich muss lernen, eben diese Anbetung in meine Gebetspraxis aufzunehmen. Ich muss lernen, in der Anbetung seine Allmacht und seine Stärke zu bekennen, wie Daniel dies tut, und mich vor ihm zu beugen. Vor allem in meiner Herzenshaltung, das ist die maßgebliche Frage. Und ich denke, dass eine entsprechende Körperhaltung hilfreich sein kann, mir jedenfalls. Ich denke, dass ich eher in Demut komme, wenn ich die Knie beuge, als wenn ich auf dem Stuhl oder gar im Sessel sitze oder im Bett liege zum Beten. Und Daniel beschreibt eben in diesem Gebet den Schlüssel zum Herzen Gottes, die Einsicht in die eigene Situation, das Erkennen der eigenen Schuld, und die Folge davon beschreibt er auch, Scham. Wir aber müssen uns alle heute schämen, so formuliert er das an zwei Stellen. Wie Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren und der Bedeckung durch das Fell, sie selbst hatten zunächst nur Pflanzenblätter und Gott hat sie dann durch Felle bedeckt, der Bedeckung bedurften, erkennt eben der Gläubige, dass er nichts hat als das Vertrauen auf die Gnade Gottes. Es geht dann weiter und ich möchte einen Sprung machen jetzt zu Vers 15 und Vers 15 bis 19 lesen. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist. Wir haben gesündigt und wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf und handle. Säume nicht, um deinetwillen, mein Gott, denn die Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ich habe in diesem Abschnitt eben nur diesen einen Satz, der hier hervorgehoben ist, kurz beleuchtet. Warum? Dieser Satz, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Dieser Satz, liebe Gemeinde, ist letztlich meines Erachtens einer der Schlüsselsätze. Und zwar nicht nur dieses Kapitels, sondern im Grunde der gesamten Bibel. Daniel erkennt hier, dass es eben nicht möglich ist, durch eigenes Werk, durch eigene Gerechtigkeit Gott zu gefallen. Er erkennt, dass das letzten Endes nichts anderes wäre als Selbstgerechtigkeit. Er erkennt, dass es der Barmherzigkeit Gottes bedarf. Und wenn wir das auf uns wirken lassen, Daniel erkennt das in einer Zeit, wo es noch um Opfer geht, wo der Tempel zwar zerstört war, aber wo die Vorbereitungen zum Tempelbau wieder da waren, um das tägliche Opfer eben wieder einzurichten. Er erkennt, dass das Gebet und die eigene Gerechtigkeit, das eigene Bemühen nicht ausreicht, dass es der Barmherzigkeit bedarf. Er tut da einen Blick über seine Epoche hinaus. Er tut da einen Blick eigentlich bereits hinein in die zukünftige Zeit der Gemeinde. Er hat das nicht, ich denke nicht, dass er es deutlich gesehen hat, aber er hat erkannt, dass es der Barmherzigkeit bedarf, dass es eben des Opfers bedarf, das Jesus für uns gebracht hat. Und das, liebe Gemeinde, diese gewaltige Erkenntnis für Daniel, für die Zeit damals, ist auch der Abschluss dieses Gebetes, das Daniel gebetet hat. Und jetzt geht es weiter. Unmittelbar auf dieses Gebet folgt, und da geht es jetzt los mit der Prophetie, Verse 20 bis 23 möchte ich vorlesen. Als ich noch so redete und betete und meinen meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun. Denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Das Gebet Daniels hat ganz offenbar enorme Auswirkungen. Gabriel, der Mann Gabriel, der Engel Gabriel kommt zu ihm und teilt ihm eben mit, dass er in Bezug auf Daniel eine Weisung erhalten hat. Von wem, stellt sich die Frage, ist einfach beantwortet. Wer wird Gabriel angewiesen haben? Ganz offenbar Gott selbst war das. Und noch gewaltiger ist der Grund, den Gabriel für seine Botschaft nennt. Dieser Grund hat es in sich. Daniel wird mitgeteilt, dass er von Gott geliebt ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sagt dir ein Engel im Gesicht: Du bist von Gott geliebt. Das durfte Daniel erleben. So wie David als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, so wird Daniel als von Gott geliebt bezeichnet. Was für eine Botschaft. Und wenn jetzt der eine oder die andere anfängt, so ein bisschen neidisch zu werden, müsst ihr nicht. Auch der Gemeinde, dem Gläubigen heute, ist gesagt, und das können wir in 1. Johannes 3, Vers 1 lesen: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Liebe Gemeinde, dieses Liebeseingeständnis, diese Zusage der göttlichen Liebe gilt dir und gilt mir. Das dürfen wir sein, geliebte Kinder Gottes. Gott hat uns diese Liebe erwiesen und hat uns zu seinen Kindern gemacht. Geliebte Kinder Gottes, das ist der Status der Gläubigen. Das ist der Status von dir und von mir, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, wenn wir eben erkennen, dass nicht wir es sind, die etwas voranbringen, sondern dass es die Barmherzigkeit ist, die uns vorwärts bringt. Weil Daniel aber von Gott geliebt war, und auch das ist eine Auswirkung des Gebets, wurde er jetzt mit dem Plan Gottes für seine Zukunft, für die Zukunft bekannt gemacht. Stellt sich die Frage, warum tut Gott dies? Warum gibt Gott diesen Plan bekannt? Nun, ich denke, Gott lässt eben seine Leute nicht im Ungewissen. Er handelt nicht überraschend. Wie wir schon in dieser Prophetie in Daniel 8 gesehen haben, ist auf die Voraussagen Gottes Verlass, und sie trösten deswegen auch in Zeiten, die für Gottes Volk hart sind. Die Juden damals, die Daniel 8 kannten und dann wieder zu Hause in Israel waren, die waren vorbereitet auf die Wirrnisse, die kommen. Die waren vorbereitet darauf, dass sie ihren Glauben nicht mehr leben dürfen, dass sie eben unter Antiochus Epiphanes verfolgt wurden, dass sie sterben mussten, wenn sie nur eine Schriftrolle besaßen. Auch Christen in der Verfolgung können daraus, dass Gott seinen Plan mitteilt, Hoffnung schöpfen. Sie können erkennen, dass eben die Dinge genau so lang so sind, wie sie sind, solange Gott das zulässt. Und nun aber zu dem, was Daniel über den Plan Gottes damals mitgeteilt wurde. Und da möchte ich euch jetzt die Verse 24 bis 27 noch vorlesen. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung besiegelt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und niemand wird ihm helfen. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben, Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Gott zeigt Daniel seinen Kalender. Er zeigt ihm seine Agenda für die Zukunft, seinen Bauplan für die Geschichte. Es geht hier um diese, ich denke, relativ bekannte Prophetie der 70 Wochen, die, wenn wir sie so auf uns wirken lassen, und als ich mich damit beschäftigt habe, ziemlich unverständlich, recht unverständlich ist. Und ich meine, es ist sinnvoll, wenn wir so nach und nach versuchen, das ein bisschen auseinanderzuklamösern und zu sehen, was wir wissen, was wir erkennen können und was eben noch im Verborgenen liegt. Und ich denke, der erste Schritt liegt darin, dass wir Begrifflichkeiten erstmal klären. Hier in der Luther-Übersetzung ist die Rede von 70 Wochen. Wörtlich heißt es wohl Jahrwochen. Das würde dem Daniel wahrscheinlich geholfen haben. Jahrwochen statt Wochen. Für uns ist das nicht wirklich hilfreicher. Was ist das denn? Nun, ihr kennt das Dutzend. Eine Einheit von 12, die sonst eigentlich wenige oder niemand kennen, das Dutzend. Und so kannten die Juden eben 7er-Einheiten, die sie als Wochen bezeichnet haben. Nicht? Wir sind ja üblicherweise darin geübt oder gelehrt, in 10er-Blöcken zu denken, im Dezimalsystem. Ja? Und dann sind halt solche anderen Einheiten etwas Ungewöhnliches. Das Dutzend kennen wir, aber wir kennen die 7er-Einheit eigentlich auch die Woche. Ja? Und so sind mit Wochen nichts anderes als 7er-Einheiten genannt. Es geht also kurzum um 70 mal 7 Jahre, 490 Jahre, die Gott hier dem Daniel zeigt, wo er ihm eine Perspektive gibt über die kommende Weltgeschichte. Und diese 70 Wochen oder 70 mal 7 Jahre sind aufgeteilt in 3 Abschnitte. 7 Wochen, 62 Wochen und eine Woche oder, ich habe es für euch ausgerechnet, 49 Jahre, 434 Jahre und 7 Jahre. Wichtig, und das ist bei aller Prophetie, bei aller göttlicher Prophetie wichtig, ist das Ziel, auf welches diese Prophetie auf welches die Geschichte zusteuert, auf welches zugestrebt wird. Und das nennt Daniel, oder nennt Gott Daniel hier gleich im ersten Satz im Vers 24. Es sind 6 Ziele. Dem Frevel wird ein Ende gemacht, die Sünde wird versiegelt, die Schuld gesühnt, es gibt ewige Gerechtigkeit, Gesicht und Weissagung werden besiegelt und das Allerheiligste wird gesalbt. Oder kurz, alles wird gut. Das ist die Botschaft, die da als Überschrift erstmal darüber steht. Gabriel bringt Daniel die Botschaft eben, dass am Ende dieser 70 Wochen all die Probleme, auch die, von denen Daniel in seinem Gebet gesprochen hat und die ihre Ursache in der Sünde haben, in der bewussten Abwendung des Menschen von Gott, erledigt sein werden. Das Ziel, welches Daniel beschrieben wird, ist die ewige Gerechtigkeit, der Zustand, dass alle Dinge dem entsprechen eben, wie sich der Schöpfer das vorgestellt hat. Ein Zustand vergleichbar mit dem Zustand vor dem Sündenfall. Gott teilt dem Daniel und uns hier also mit, es wird alles gut, vertraue darauf, verzweifle nicht, auch wenn die Dinge schwer werden. Bewahre Mut in Prüfungen, sieh nach vorne, sieh auf das Ziel hin, alles wird gut. Und die Prophetie beschreibt einen wichtigen Zwischenschritt. Es wird eben ein Gesalbter kommen und er wird ausgerottet werden. Heute verstehen wir, auf wen sich diese Prophetie bezieht. Wir lesen sie nämlich eben auf Jesus von Nazareth, den Messias. Spannend, und das hängt jetzt wieder zusammen damit, dass man sich auf Prophetie verlassen kann, finde ich, dass auch die damaligen Menschen, wenn sie gut informiert waren und wenn sie die Weissagung ernst genommen und angewendet haben, zu diesem Schluss kommen konnten und gekommen sind. Und jetzt, liebe Gemeinde, sind wir eben bei Weihnachten oder bei unserer Vorstellung von Weihnachten. Zu jeder ordentlichen Krippe gehören wer? Na, die drei Weisen aus dem Morgenland. Eben die, von denen in Matthäus 2 die Rede ist. Und wenn wir da genau hingucken, stellen wir fest, dass die überhaupt nicht an der Krippe standen. Trotzdem gehören sie zu jeder guten abendländischen Krippe. Was für Menschen waren das? Weshalb kamen die nach Jerusalem? Und wir werden sehen, das hat mit diesem Wort zu tun. Also es waren aller Vermutung nach Sterndeuter aus Babylon, wo eben die Sterndeutung als Wissenschaft mit großer Ernsthaftigkeit betrieben wurde. Und jetzt müssen wir uns noch 4 Punkte ins Gedächtnis rufen. Vorhin habe ich es gesagt, die Babylonier hatten Bibliotheken, in welchen sie Bücher und Schriftrollen aufbewahrten und so ihr Wissen über Jahrhunderte weitergeben konnten. Daniel war zu Beginn seiner Karriere von Nebukadnezar als Oberster der Sterndeuter, als Oberster Berater bestimmt worden. Er hatte sein Buch, dieses Danielbuch in Babel geschrieben. Und es gibt noch einen Sterndeuter aus Babylon, von dem in der Bibel die Rede ist, nämlich Bileam. Fürder Mose berichtet davon. Und der hat in seiner Weissagung das Auftreten eines Sternes oder eines besonderen Glanzes mit dem Auftreten eines Fürsten in Verbindung gebracht. Und wenn wir das jetzt alles zusammen sehen, dann können wir uns vorstellen, dass diese Sterndeuter damals wussten, dass diese Zeit, von der sie im Buch Daniel gelesen haben, abgelaufen war und den Lichterglanz, den sie im Westen sahen, als Zeichen erkennen konnten, dass der vom Daniel angekündigte Fürst erschienen ist. Was ich nicht möchte mit euch, ist jetzt die Berechnung anstellen. Da haben schlaue Leute gerechnet, sind zu den verschiedensten Ergebnissen gekommen mit diesen 49 und 434 Jahren. Es gibt eine Predigt nicht her. Wenn euch das interessiert, findet ihr viel davon, viel drüber, viel Literatur drüber. Es gibt eine Predigt nicht her. Interessant ist aber, dass alle in diese Jahreszeit kommen und dass die Menschen, wie gesagt, das damals getan haben, ganz offensichtlich. Es gibt ein paar offene Fragen. Stellt sich die Frage, welcher der Erlasse ist denn der Startpunkt der Berechnung? Da gibt es verschiedene, die in Betracht kommen. Und je nachdem kommt man dann zum Geburtszeitpunkt Jesu oder zum Einzug nach Jerusalem. Lest es euch durch. Fruchtenbaum hat einiges dazu geschrieben. Libby hat einiges dazu geschrieben. Empfehlenswert finde ich immer auch die Bibelchronik von Van Heiden, der das Wort sortiert, aufschreibt. Wichtig aber daran ist eben, und das ist das, was wir verstehen können und wollen, wie genau unser Gott seine Vorhersagen einhält. Er zeigt, dass wir eben auf seine Vorhersagen unser Leben aufbauen und unser Leben danach einrichten können. Und nach diesen 69 Wochen wird eine weitere Zeitspanne, auch davon ist hier die Rede von einer Woche von 7 Jahren kommen, welche eben mit dem Verderben für den Verwüster enden wird. Wichtig zu verstehen ist jetzt zunächst einmal, dass diese 70. Woche nicht im direkten Anschluss an die 69. Woche stattfindet, sondern irgendwann danach. Da steht nicht unmittelbar danach, da steht danach. Es gibt also eine Zwischenzeit. Und liebe Gemeinde, das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Als ich das begriffen habe, da habe ich erstmals das Lied verstanden in dieser Zwischenzeit. Ich konnte mit dem Text nie was Wirkliches anfangen. Jetzt weiß ich, warum da von der Zwischenzeit die Rede ist. Ja? Die Zwischenzeit beginnt eben mit dem Tod des Fürsten, des Gesalbten in Golgatha. Und das Ende des Fürsten aus Vers 26 ist dann auch das Ende, und jetzt ist es angewendet auf die letzte Zeit, das Ende des Antichristen. Dieser Fürst, von dem in Vers 26 die Rede ist, der ist zweifach, das ist bei Prophetien manchmal so, zweifach auszulegen. Zum einen auf die Römer. Titus ist daran erkennbar, der Jerusalem ausgemerzt hat, der Jerusalem zerstört hat im jüdisch-römischen Krieg. Und eben auch der Antichrist, der kommt. Und jetzt verstehen wir auch, wenn wir dieses aufgerichtete Bild des Gräuels sehen, dass Antiochus Epiphanes, von dem wir das letzte Mal in Daniel 8 gehört haben, ein Bild ist für den Antichristen. Wir erinnern uns, dass auch dieser eben den Tempel entweiht hat und ein Standbild von Zeus aufstellen ließ. Ein Gräuelbild. Und das wird auch der kommende Antichrist tun. Aber letztlich, und das ist noch einmal die gute Nachricht, wird sich über den Verwüster das Verderben ergießen. Nicht über den Gläubigen, über den Verwüster. Denn Jesus wird die endgültige Herrschaft antreten und er wird den Bösen besiegen und dann wird eben dieses anfangs beschriebene Ziel erreicht werden. Ewige Gerechtigkeit. Damit, liebe Gemeinde, endet dieses 9. Kapitel. Ein klarer Ausblick, ein Trost, alles wird gut. Und damit soll auch die Predigtreihe enden in Kapitel 10. Das sind nur die 2, 3 Sätze, die ich dazu sagen möchte. Erhält Daniel noch einen Einblick in die geistliche Wirklichkeit? Und darin, dass parallel zur sich von uns erfahrenen Weltgeschichte geistliche Kämpfe abspielen. Und in Kapitel 11 und 12 wird dann noch einmal ganz haargenau der kommende Ablauf der Geschichte für Israel dargestellt. Auch da ist Alexander wieder ganz genau zu erkennen, aber auch so mancher anderer Herrscher. Wer sich damit beschäftigen würde, er möchte, dem würde ich empfehlen, sich ein gutes Geschichtsbuch daneben zu legen, denn da geht es wirklich Schlag auf Schlag und es ist sinnvoll, das mitzuhalten. Ich habe vorhin die Bibelchronik von Van Heiden erwähnt, ich fand die ganz gut dazu, der stellt das schön dar. Ja, Daniel zeigt uns, und das Buch Daniel zeigt uns, dass wir uns auf Gottes Wort in jeder Situation verlassen können. Es zeigt uns, dass Gott baut sein Reich, dass er einen Bauplan hat. Es zeigt uns, dass er derjenige ist, der die Geschichte in der Hand hält. Auch wenn wir uns manchmal fragen, was soll das, wo soll das alles noch hingehen, wo soll das alles noch, was soll das alles noch werden? Liebe Gemeinde, wir verstehen es manches Mal nicht. Auch die Prophetie der 70 Wochen, wie gesagt, wenn ihr euch damit beschäftigt, es gibt 3, 4 verschiedene Auslegungen davon. Wenn ihr euch damit beschäftigt, ist letzten Endes nicht vollständig verstanden, wie auch. Wie könnten wir verstehen, was unser großer Gott tief in seinem Inneren denkt. Er zeigt es uns da, wo es notwendig ist. So wie er dem Daniel das Verständnis gegeben hat zur rechten Zeit, so gibt er es auch dir und mir. Amen. Ich möchte noch beten. Großer, allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, vor dir wollen wir uns beugen. Wir staunen über deine Allmacht. Herr, wir staunen über dein Wort, Wir staunen darüber, dass du in die Zukunft siehst, dass du uns die Zukunft zeigst, wie du dem Daniel damals die Zukunft gezeigt hast. Herr Jesus, lass uns erkennen, dass es richtig und sinnvoll ist, sich auf dein Wort zu verlassen. Gib uns die Kraft, auf dieses Wort zu bauen, Herr Jesus. Gib uns die Kraft, dieses Wort nicht aus den Augen zu lassen, sondern bei dir zu bleiben. Herr, hab Dank, dass wir uns auf deine Barmherzigkeit berufen dürfen, dass wir nicht Opfer bringen müssen, dass wir nicht anstrengen müssen uns, sondern dass wir Gnade und Barmherzigkeit von dir empfangen dürfen. Amen.